klug daherzukommen, klug daherzureden und auch klug zu wirken, zitiert man natürlich erstmal. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel Walter Benjamin, der gesagt hat, die Auseinandersetzung mit der Geschichte gibt uns die Möglichkeit, eine Konstellation zwischen zwei Zeiten herauszustellen. So, und dann könnte man wissenschaftlich daherschwafeln und über Geschichte reden, denken, oh, und dann merkt man schon die Staubschicht, die sich über allem ausbreitet, und dann reden alte Männer über den Krieg und über die Revolution. Will das irgendjemand hören? Die Frage ist, wie wir darüber reden. Einer, der immer ganz spannend, wie ich finde, über Geschichte redet, ist, und nicht nur redet, auch publiziert und schreibt, ist Dr. Steffen Rastloff. Er ist Historiker, er isst auch und trinkt auch gern Bier. Er veröffentlicht und ist mittlerweile ein guter Freund dieser Sendung. Guten Morgen, Steffen.
Guten Morgen, Carsten.
Dir geht's gut, du hast so eine gute Laune, du hast so also ein Lächeln auf den im Gesicht, weil du eine Wertschätzung erfahren hast, die schon einem Ritterschlag, wie der Historiker sagen würde, gleichen würde. Du hast bei einem großen Verlag veröffentlichen dürfen, in einem großen Bildband durftest du über die deutsche Geschichte schreiben. Hat dich das glücklich gemacht, froh oder wie sind deine Gefühle?
Ja, also da kann ich erstmal schönen guten Morgen. Da kann ich uneingeschränkt sagen, das war eine sehr freudige Botschaft, als ich das erste Mal den Anruf bekam vom Verlag Dorling Kindersley, einem britischen Verlag, der mittlerweile auch eine Niederlassung in Deutschland hat, in München, und der nach dem Vorbild der großen britischen Geschichte nun auch eine deutsche Geschichte im vergangenen Herbst herausgegeben hat, mit 7 Autoren, 7 große Kapitel, und ich durfte das Kapitel vom Kaiserreich bis 1945 verfassen und auch mein eigener Forschungsschwerpunkt schon immer traditionell, und das hat mich schon sehr gefreut. Das ist auch fürs Renommee, sage ich mal, in Anführungszeichen schon nicht verkehrt.
Wie lange schreibt man so ein Ding? 2 Monate oder was?
Naja, also von der ersten Idee, von den ersten Anfragen bis zum fertigen Manuskript waren es schon 1,5 Jahre.
Ach, der Schreck.
Also man denkt immer, je größer ein Buch oder je länger ein Kapitel, desto länger dauert das. Also es ist manchmal auch schwer, sowas zu komprimieren auf 60 Seiten. Die deutsche Geschichte, diese 3 Epochen, das Kaiserreich, die Weimarer Republik und das Dritte Reich auf den Punkt zu bringen, das ist nicht so ganz einfach. Und da ringt man teilweise um jeden Satz, auch mit den Lektoren und mit den Bildlektoren. Das ist schon eine Herausforderung.
Da ringt man um jeden Satz, um jede Formulierung. Beim Dritten Reich zucke ich schon zusammen. Ist das, man könnte sagen, Nazi-Diktatur, Herrschaft? Erst war es ja keine Diktatur, die Nazis sind ja gewählt worden. Dritte Reich, ist das historisch korrekt oder gibt es historisch korrekt überhaupt nicht?
Ja, das war zum Beispiel eine dieser Diskussionen, also da hast du gleich ins Schwarze getroffen. Wie kann man dieses Kapitel nennen überhaupt? Wie nennt man diese Epoche? Mittlerweile hat es sich in der Geschichtswissenschaft eingebürgert, vom Dritten Reich zu reden. Mit oder ohne Anführungszeichen, das ist dann so eine Weltanschauungsfrage. Also wir haben uns dann letztlich für ohne Anführungszeichen entschieden. Dieser Begriff hat auch insofern seine Logik, weil wir haben das alte deutsche Kaiserreich, ja, Barbarossa und so weiter, das 1806 untergegangen ist dann in der napoleonischen Zeit. Wir haben das zweite deutsche Kaiserreich von 1871, Kaiser Wilhelm, das dann eben mit der Novemberrevolution vor jetzt gut 100 Jahren untergegangen ist. Und dann sozusagen in der Wahrnehmung der Zeitgenossen dann das Dritte Reich, das in der Tradition des Nationalsozialismus mit dem 30. Januar 1933 beginnt. Das aber damals von vielen Menschen so auch jetzt nicht als reiner Nazi-Begriff wahrgenommen wurde, sondern es ist eben der dritte Anlauf der Deutschen zu einem mächtigen Nationalstaat gewesen.
Man muss natürlich auch sagen, und Sprache ist bewegt immer das Denken, weil Drittes Reich klingt ja so harmlos. Andererseits, wenn man das im englischsprachigen Raum umhört, wird immer vom Third Reich gesprochen. Das ist auch natürlich ein Begriff. Ich finde mal ganz gut, das auszusprechen, zu sagen, es war eine Diktatur der Nationalsozialisten. Es waren nationale Sozialisten. Da wird ja einiges klar. Die waren national, völkisch, das waren Sozialisten und es war irgendwann eine Diktatur. Allerdings war es nicht von Anfang an eine Diktatur. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man über das Ende der Weimarer Republik redet. Ist das so richtig?
Der Nationalsozialismus, uns wurde ja in der DDR klar gemacht, der Nationalsozialismus ist sozusagen die letzte Etappe des Kapitalismus, der Konservativen. Das ist völliger Quatsch. Also der Nationalsozialismus ist eine ganz eigene Bewegung, die das Nationale betont. Ja, nachdem, wir müssen dran denken, der Erste Weltkrieg ist verloren gegangen, viele Deutsche, fast alle Deutschen haben das als Demütigung wahrgenommen. Der Versailler Vertrag von 1919, vor 100 Jahren, der wurde eigentlich von allen bis weit nach links als Schandvertrag wahrgenommen. Und die Nazis haben versprochen, dass sie mit Hitler diesen Vertrag zerreißen, dass sie Deutschland wieder stark machen. Das ist das Nationale. Ja, das war sehr populär, bis in die Sozialdemokratie hinein haben das alle unterschrieben. Das andere ist das Sozialistische. Ja, also die Betonung einer Volksgemeinschaft, in der jeder seinen Platz findet. Ja, die Arbeiter der Faust und der Stirn, also die Intelligenz und die Proletarier. All das sollte in einer homogenen nationalen Volksgemeinschaft zusammengeführt werden. Das ist ein völlig neuer Ansatz als etwa die Konservativen.
Da sind wir noch gar nicht bei der Rassentheorie. Das ist erstmal nur dieses völkisch-nationale, was ja auch eine Tradition hat, auch in der Sozialdemokratie, selbst bei den Kommunisten. Das heißt, man könnte sagen, dass in allen Parteien, in allen politischen Strömungen das völkisch-nationale seine Heimat hatte und was fast normal war, oder?
Ja, völlig richtig. Und man darf auch nicht denken, dass nun wirklich jeder Nationalsozialist und jeder Kommunist und jeder Sozialdemokrat, zumal die normalen Parteimitglieder, jetzt ein wirklich ganz klare ideologische Vorstellung hatten. Das waren ja nicht alles Politikwissenschaftler oder Historiker, sondern es gab dann so eine Handvoll Schlagworte, die die Nazis vor sich hergetragen, die Kommunisten vor sich hergetragen haben, die dann jeder Einzelne mit einem anderen Inhalt füllen konnte. Also insofern gab es zum Beispiel auch eine große Fluktuation zwischen der KPD und der NSDAP. Ja, das darf man nicht vergessen. Also viele Wähler haben von Wahl zu Wahl, wie wir das heute ja auch kennen, die sind dann eben nicht von der KPD zur SPD gewechselt. Nein, wenn, dann schon gleich zu den Nazis. Also das ist schon ein sehr interessantes Phänomen. Sozusagen der Versuch, diese moderne Massengesellschaft, die ja nun in einer massiven Krise war in der Weimarer Zeit, vor allen Dingen dann in der Weltwirtschaftskrise, wie kann man das überwinden, die Arbeitslosigkeit, das soziale Elend? Die eine wollten dann eben eine Diktatur des Proletariats, eine Gesellschaft, die sozusagen alle Klassenunterschiede abschafft. Und die anderen haben gesagt, nö, das machen wir über das Nationale, das Völkische. Wir brauchen einen völkischen Staat, der die sozialen Unterschiede begradigt. Im Grunde letztlich das Versprechen, eine gerechte, homogene Gesellschaft, die war auf beiden Seiten im Kern gleich.
Jetzt sind wir ja wieder bei Walter Benjamin. Das ist eben die Geschichte, die Möglichkeit ist, eine Konstellation zwischen zwei Zeiten herauszustellen. Siehst du Parallelen? Wenn du das jetzt beschreibst, kann ich europaweit, fast sogar weltweit Parallelen entdecken. Siehst du die auch?
Ich sehe diese Parallelen ganz massiv, aber wir sollten uns davor hüten, Walter Benjamin hin und her, jetzt hier anachronistische Vergleiche anzustellen. Es wird immer wieder mal ganz gern gemacht, die Weimarer Republik. Ja, wir müssen uns anschauen, wo waren da die Konstruktionsfehler? Warum ist die so schnell untergegangen, wie du gesagt hast, nach 14 Jahren? Was können wir heute in der Bundesrepublik daraus lernen? Ja, da gab es ja dann in der alten Bundesrepublik diesen Slogan, Bonn ist nicht Weimar, heute heißt es Berlin ist nicht Weimar, fast beschwörend. Also unsere heutige Demokratie ist ja sehr viel stabiler als die von Weimar. Aber natürlich, wenn wir eins aus der Weimarer Republik lernen, dann ist es der Umstand, wie fragil, wie zerbrechlich Demokratie ist. Ja? Und wie sie unter bestimmten Umständen, wie eben eine massive Wirtschaftskrise, die uns ja auch jederzeit wieder drohen kann, ganz schnell eine scheinbar stabile Demokratie der goldenen 20er, ja, als die Nazis 1,7% Wählerstimmen hatten 1928, also wo das keiner mehr für voll genommen hat, die rechtsextreme Bedrohung, innerhalb von 2 Jahren waren sie die stärkste Partei im Deutschen Reichstag. Also das kann ganz schnell gehen. Ich will damit jetzt hier nicht irgendwelche Horrorszenarien aufreißen, aber sozusagen die Lehre ist, wir müssen immer massiv dafür sorgen, Stichwort soziale Marktwirtschaft, viele andere Dinge auch, dass wir nicht wieder in vergleichbare Situationen kommen wie während der Weltwirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit, mit sozialem Elend, mit dem Versagen der Sozialsysteme. Ein ganz großes Problem der späten Weimarer Republik, dass die Sozialfürsorge einfach schlicht an der Masse der Antragsteller gescheitert ist. Also so in so eine Situation dürfen wir nicht wiederkommen, denn dann, das sehen wir ja auch heute, wie schnell es gehen kann, dass dann rechts- oder linkspopulistische Bewegungen ganz schnell mal auf zweistellige Wahlergebnisse kommen.
Die Novemberrevolution, also wir haben es jetzt von 1945 nach hinten vorgetastet, wir haben jetzt also sozusagen beim Untergang haben wir angefangen, 1945 oder 1933, 1945, jetzt arbeiten wir uns mal zurück zur Entstehung der ersten deutschen demokratischen Republik, und da meine ich nicht die DDR, sondern die 1919 oder vorher eigentlich entstanden ist durch die Novemberrevolution. Das heißt, die Republik, die Weimarer Republik, wurde durch einen Umsturz, also durch einen gewaltsamen Umsturz, durch eine Revolution erreicht. Kann man das so sagen oder ist das auch wieder nicht ganz richtig?
Das ist schon richtig. Man spricht nicht umsonst von der Novemberrevolution. Man muss nur bedenken, diese Novemberrevolution ist nicht in einer Friedensepoche sozusagen aus einer gesetzmäßig entwickelten gesellschaftlichen Umsturz entstanden, sondern aus der Implosion des Deutschen Kaiserreiches am Ende des Ersten Weltkrieges. Eines Weltkrieges, der zu diesem Zeitpunkt dann für alle ersichtlich verloren war. Das Kaiserreich, die alten Eliten hatten damit ihre Existenzberechtigung verloren und nun setzte sich die politische Linke an, mit sozusagen breiter Unterstützung der Bevölkerung diese Monarchie zu ersetzen durch eine Demokratie. Aber der Streit zwischen den linken Richtungen, der war dann zunächst mal sehr heftig. Auf der einen Seite die SPD, ja, das Ziel eine demokratische Republik mit Rechtsstaat, und die Spartakisten zunächst und dann seit dem 1. Januar 1919 die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, mit dem Ziel einer Räterepublik nach dem Vorbild der Sowjetunion.
Mit echtem Umbruch muss man sagen, der Spartakusbund war ja Teil der SPD, das darf man auch nicht vergessen, es war jetzt keine eigene Pflanze, sondern innerhalb der SPD hat sich sozusagen der internationalistische Flügel, der revolutionäre Flügel, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die ja vor 100 Jahren ermordet worden sind. Nicht von den Nazis, wie irrtümlich angenommen, sondern das waren ja die eigentlich innerhalb der SPD, die gesagt haben, wir brauchen einen echten Umbruch, wir brauchen eine echte Revolution. Die konnten sich nicht durchsetzen, weil sie ermordet worden sind, oder weil sie ermordet worden sind, hat dieser Flügel, der kommunistische Teil, sage ich mal, dann nicht sich durchsetzen können, oder wie würdest du das beurteilen?
Naja, das ist also bei allem Respekt natürlich vor der Lebensleistung von den beiden und auch vor dem abscheulichen Verbrechen. Also die beiden wurden dann wirklich bestialisch einfach erschlagen und in den Landwehrkanal geworfen von Freikorpssoldaten im Zuge des Januaraufstandes in Berlin. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war die Chance für einen wirklichen linken Umbruch, wie er den beiden und den Spartakisten und den Kommunisten vorschwebte, schon längst verspielt, weil ganz einfach, ich denke, da muss man dann auch den Sozialdemokraten um Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir hatten zwar eine Revolution, der Kaiser hatte abgedankt, aber wir hatten trotzdem eine weite Gesellschaftsschicht, bürgerliche, kleinbürgerliche Kreise, Bauern, die eben keine linke Räterepublik wollten. Und ganz abgesehen von den Eliten in Militär, Justiz, die Beamtenschaft. Also eine Umsetzung des Modells von Liebknecht und Luxemburg hätte zwangsläufig in einen blutigen Bürgerkrieg geführt. Davor hat Friedrich Ebert zurückgeführt.
Das ist aber jetzt Interpretation, oder?
Das ist keine Interpretation. Zu diesem Bürgerkrieg ist es ja gekommen. Der Januaraufstand, sozusagen der Versuch von Liebknecht und Luxemburg und anderen, nachdem in ihren Augen die eigentliche Novemberrevolution stecken geblieben ist, auf halbem Wege zur bürgerlichen Demokratie. Das ist ja nur der erste Schritt hin zur sozialistischen Republik, wie sie Karl Liebknecht ausgerufen hatte ursprünglich. Das ist stecken geblieben und jetzt wollte man mit Gewalt sozusagen den letzten Schritt zur Räterepublik nach Sowjetunion
umsetzen. Wollte man mit Gewalt, wer ist mit einem Mann gemeint?
Na, damit sind die Spartakus-Leute, man spricht ja auch vom Spartakus-Aufstand in Berlin im Januar, man hat versucht, das Berliner Regierungsviertel zu besetzen, die Zeitung zu besetzen und damit einen Massenaufstand im ganzen Land auszulösen. Allein schon daran sieht man, dass das nicht funktioniert hat, weil also über Berlin hinaus ist es zumindest im Januar 1919 zu keinen nennenswerten Aufständen gekommen. Das heißt, das Ganze ist sehr schnell vom Militär, von Freikorps, eben koordiniert auch natürlich durch den sozialdemokratischen Kanzler Ebert und auch vor allen Dingen durch Noske, durch den Reichswehrminister, den damaligen, eben auch niedergeschlagen wurden. Daraus resultiert ja dann auch diese große Feindschaft in der Weimarer Republik, die auch ein großes Problem war, ein strukturelles Problem für die Weimarer Republik, zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. Die beiden Flügel der Arbeiterbewegung, die sich erbittert bekämpft haben, teilweise mehr als mit den Nationalsozialisten.
Ja, das muss man, jetzt sind wir schon wieder gesprungen, weil jetzt sind wir schon in der Weimarer Republik drin. Ne? Das müssen wir noch nach vorn gehen, wie sie eigentlich zu der Weimarer Republik gekommen ist und eben nicht zu einer echten Revolution.
Also im Grunde sind wir da beim Januar 1919 mit der Niederschlagung des Spartakusaufstandes und einiger ähnlicher Aufstände, auch im mitteldeutschen Revier um Halle im Ruhrgebiet. Es gab dann immer noch auch im Nachgang einige solche Versuche, die sind alle relativ schnell gescheitert. Und im Dezember 1918 gab es dann einen großen Reichsrätekongress, der wurde von den Sozialdemokraten dominiert und dort hat sich die ganz klare Mehrheit der Arbeiterräte aus ganz Deutschland eben für Wahlen zur Nationalversammlung entschieden. Ja, also ausdrücklich gegen ein Rätekonzept nach sowjetischem Vorbild für eine bürgerliche Demokratie. Und das ist dann im Januar 1919 umgesetzt worden. Am 19. Januar wurde die Nationalversammlung gewählt und die trat dann am 6. Februar eben nicht in Berlin, wo immer noch die Nachwehen des Bürgerkrieges sozusagen deutlich auf den Straßen zu sehen waren, sondern im kleinen, beschaulichen, gut zu beschützenden Weimar trat diese Nationalversammlung zusammen. Und deswegen deswegen spricht man heute von der Weimarer Republik.
Ja. Dazu kommen wir gleich noch mal zu dem Bürgerkrieg. Wer hat sich da gegenüber gestanden oder gab es da, wie viele Parteien gab es denn da, wenn du von dem Bürgerkrieg sprichst, kurz vor Gründung der Weimarer Republik in Berlin?
Also die Gruppen, die sich gegenüberstanden, waren auf der einen Seite die alten Eliten, ja, aber auch vor allen Dingen, und da bitte ich eben auch drum, dann immer wieder Friedrich Ebert und den Sozialdemokraten recht widerfahren zu lassen. Die Überzeugung von Ebert war, wir brauchen eine bürgerliche, also wir brauchen einen demokratischen Rechtsstaat. Und das, was die Kommunisten vorhaben, ist kein Rechtsstaat, das ist keine Demokratie. Deswegen und dann die Überzeugung, das geht aber in der jetzigen akuten Situation. Ja, das herkommt von der Front zurück. Es gibt eine massive Krise. Deutschland hat den Krieg verloren. Das geht zunächst nur mit in Zusammenarbeit mit den alten Eliten, ja, mit der Verwaltung. Man hätte ja sämtliche Beamte absetzen müssen. Das waren ja auch Ziele der Kommunisten. Man hätte das Militär entmachten müssen. Die alten, ja, die Justiz, die Polizei, all das hätte ins Chaos geführt. Das war die Überzeugung von Ebert und den Sozialdemokraten. Und denen standen eben dann die linken Kräfte gegenüber. Und das Ganze gipfelte dann im Januar 1919 im Bürgerkrieg, der aber relativ schnell dann auch von sozusagen der Mehrheit der Sozialdemokraten und in Zusammenarbeit mit den alten Eliten
liquidiert wurde. Kommt daher der Spruch, wehrt uns verraten Sozialdemokraten?
Ja, natürlich. Ja. Also vor allen Dingen eben Noske galt dann als dummerweise hat er selber auch noch so ein Zitat gebracht, ja, einer muss den Bluthund machen. Ja, also damit war er natürlich endgültig erledigt für die linke Arbeiterschaft. Aber eben in dem Bewusstsein, wir müssen diesen linksradikalen Aufstand niederschlagen. Nicht damit irgendwann mal der Nationalsozialismus kommt, sondern um die Demokratie, die junge, im Werden begriffene Republik zu schützen. Also das war die Überzeugung der Sozialdemokraten. Und das, denke ich, das darf man nicht aus den Augen verlieren.
Mhm. Ja, man könnte sagen, gut, die haben Recht behalten. Wäre es anders gekommen, hätte es einen echten Umbruch gegeben, hätte vielleicht diese erste Republik, also diese erste deutsche Republik tatsächlich länger gehalten, aber es ist...
Ja, es wäre zu keiner deutschen Republik gekommen, es wäre zu einer Sowjetrepublik gekommen und was einen bei einer Sowjetrepublik erwartet hätte, haben wir in den 20er, 30er Jahren in der Sowjetunion ja gesehen. Also eine Sowjetunion nach stalinischem Vorbild mit Millionen Todesopfern durch Säuberungen, also eine ganz klare, krasse Diktatur, wäre sicher nicht im Sinne sozusagen unserer heutigen Demokratievorstellung
gewesen. Weil wir gerade über den Todes Tag von Rosa Luxemburg gesprochen haben, Karl Liebknecht, die war ja eigentlich gegen diese stalinistische Sowjetdiktatur. Die hatte das ja, also hatte da so ihre Probleme und hat gefremdelt damit, wollte ja eher so eine aus einer internationalistischen Intention, kann man da sagen, dass sie auch den Sowjets gegenüber distanziert war?
Also diese wirkliche, wir haben ja immer so das Bild vor Augen, KPD ist gleich ferngesteuert aus Moskau, Stalin, das kommt erst in den 20er Jahren unter Thälmann. 1919 ist das noch eine relativ offene Bewegung, da zählt Rosa Luxemburg zu denjenigen, denen es schon ein Stück weit auch graute vor den Entwicklungen in Russland. Aber das immer wieder zitierte, Freiheit ist immer nur die Freiheit der Andersdenken. Das darf man nicht fehlinterpretieren im Sinne, dass sie jetzt eine freiheitliche Demokratie wollte. Das meint die Andersdenken innerhalb der sozialistischen Bewegung. Ja, bürgerliche und so weiter, Klassenfeinde waren damit nicht gemeint. Also ihr Ziel war genauso wie bei anderen Kommunisten, Spartakisten und Vertretern ihrer Richtung schon eine Diktatur des Proletariats. Ja, also wenn man heute wieder gestern in Berlin demonstrierte und Rosa Luxemburg so zur Bewahrerin der Demokratie in der sozialistischen Bewegung stilisiert, das ist für mich dann auch nicht ganz ehrlich, denn sie hatte natürlich schon genauso wie die anderen auch vor, eine Diktatur des Proletariats zu errichten, keine Demokratie. Also das ist mit diesem Zitat nicht gemeint.
Sie hat natürlich auch sich mit dem Wirtschaftssystem beschäftigt. Sie sagt klassisch in der Marx-Engels-Stringenz die Abschaffung des Kapitalismus. Denn ein reformistischer Ansatz, dieses Wirtschaftssystem zu reformieren, bringt nichts. Man muss den Kapitalismus abschaffen. Das ist ja sozusagen die Grundidee. Wenn man sich jetzt wieder anguckt, die Auswirkungen des Kapitalismus, gibt es ja auch Tendenzen weltweit zu sagen, ist das wirklich das Ende der Geschichte? Ist das wirklich das System, was letztlich uns nach vorn bringt oder ist das auch zerstörerisch? Muss man das nicht auch mal mitdenken, das Wirtschaftssystem, oder würdest du als Historiker das trennen?
Nein, also Marx hin und her, natürlich wird das politische System auch von der wirtschaftlichen Basis, wie man das so schön genannt hat, immer mitbestimmt, ganz klar. Aber wir müssen auch schauen, wie hat sich Deutschland vor 1914, vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Sozusagen die Haltung der Sozialdemokratie von Leuten wie Friedrich Ebert wurzelt natürlich in der Zeit vor 1914. Und wenn man sich das Deutsche Kaiserreich anschaut, das hat sich, das war eine kapitalistische Gesellschaft mit vielen sozialen Missständen. Wir kennen die Arbeiterquartiere Heinrich Zilles aus Berlin. Trotzdem, bei Lichte betrachtet, hat sich die Situation der Arbeiter in den Jahrzehnten des Kaiserreichs deutlich verbessert. Die Sozialdemokratie ist auch als Partei, als Bewegung mit den Gewerkschaften in die Gesellschaft hineingewachsen. Und viele Sozialdemokraten hatten eben deswegen diesen sogenannten reformistischen Ansatz. Wir müssen in diesen Staat, in das Kaiserreich, in die kapitalistische Gesellschaft hineinwachsen und schrittweise über den Wahlzettel, über soziale Erleichterungen durch die Gewerkschaften, über 8-Stunden-Tag, über solche Dinge sozusagen die kapitalistische Gesellschaft verbessern, um sie irgendwann dann mal ganz weit hinten am Horizont abzulösen. Und dieses Denken steckte bei vielen Sozialdemokraten im Hinterkopf und dann auch noch diese extreme Krisensituation 1918 und da nun zu Beginn mit einem radikalen Umbruch, das war eben auch für viele Arbeiter damals nicht das Ziel. Also das, man darf nicht denken, dass nur die große Mehrheit der Arbeiter jetzt den Ideen von Luxemburg und Liebknecht hinterhergelaufen sind. Das war nicht so.
Jetzt die Frage aller Fragen und die größte Frage, die ein Historiker natürlich nur nicht beantworten kann, aber mal eine Ahnung geben kann. Was ist denn jetzt falsch gelaufen? Was war die Ursache, die ja sehr vielschichtig ist, dass in einem Wahlgang diese NSDAP, diese nationalsozialistische Partei, die Macht, also die hat es ja nicht ergriffen, die sind ja gewählt worden, die ist ihnen ja gegeben worden und dann haben sie natürlich auch missbraucht und aus einer Demokratie eine Diktatur gemacht. Aber die Partei ist durch eine demokratische, rechtsstaatliche Wahl an die Macht gekommen. Wie konnte es dazu kommen? Was waren da die, was waren die Ursachen? Kann man das umreißen in wenigen Sätzen oder ist das, muss man da mehrere Bücher drüber schreiben?
Da kann man mehrere Bücher drüber schreiben, man kann es aber auch kurz umreißen. Die späte Weimarer Republik seit Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 ist gekennzeichnet von extremer Wirtschaftskrise, über 6 Millionen Arbeitslose, nochmal mehrere Millionen Menschen, die schon aus der Arbeitslosigkeit herausgefallen sind, also extremes soziales Elend, bis weit ins Bürgertum hinein, das ist auch wichtig, weil viele Anhänger des Nationalsozialismus kamen auch aus dem sozusagen sozial deklassierten Mittelstand, ja, das geht schon los mit der Inflation 1923 und dann bis zur Weltwirtschaftskrise und diese entwurzelte, sozial entwurzelte Gesellschaft mit Bürgerkrieg, Schlägereien täglich zwischen Kommunisten und Nazis, also eine Gesellschaft, in der die Demokratie offensichtlich nicht mehr Herr der Lage ist, das hat bei vielen Menschen dazu beigetragen, jetzt Hitler als letzten, ja, das ist dann auch schon irrational, sozusagen als letzte Rettung, also entweder die Kommunisten, Thälmann als letzte Rettung aus der Not, im Sinne sozusagen.
Der ja auch ein völkisch-nationaler war, ne?
Ja, also natürlich, also ich meine, die Vorstellungen von Kommunisten und Nationalsozialisten waren in bestimmten Facetten gar nicht so weit voneinander weg, ne? Also insofern war es auch für viele Kommunisten dann auch so, naja gut, die Nazis, die sind jetzt viel erfolgreicher und die haben die mit ihrer SA, die haben hier jetzt die Höhe, da gehen wir eben jetzt zu denen. Ne? Die haben auch noch die schickere Uniform. Also das ist eine Situation, eine historische, die hat da wesentlich dazu beigetragen und wir brauchen ja nur mal schauen. Wenn wir heute akute Probleme haben, dann hat ganz schnell eben auch, ich will jetzt die NSDAP nicht mit der AfD vergleichen, um Gottes Willen, aber dann haben sozusagen auch völlig neue Alternativen, die sich plötzlich auftun, ganz schnell die Chance, zweistellige Wahlergebnisse zu erzielen. Und die NSDAP war dann so bei 38% 1932. Das war damals eine Erdrutschwahl. Das hat die AfD in manchen Landtagen auch schon fast geschafft. Also in Sachsen bei der letzten Bundestagswahl hat nicht viel gefehlt. Also insofern ist das jetzt auch nicht so was völlig Utopisches, was wir uns heute gar nicht vorstellen könnten. Auch heute gibt es solche Wahlergebnisse.
So, nun gut, und da haben die Mehrheit bekommen, aber noch nicht die absolute Mehrheit, oder?
Nein, also man muss natürlich auch sehen, der Reichspräsident war damals Paul von Hindenburg, also ein kaiserlicher Generalfeldmarschall und bekennender Monarchist. Und der hat schon seit 1930 diese auch nicht mehr funktionsfähige Demokratie von Weimar. Also es gab keine demokratischen Mehrheiten mehr. Die Sozialdemokraten und die Bürgerlichen, die Liberalen haben keine Mehrheiten mehr zusammenbekommen. Also es gab nur noch Minderheitsregierungen und dann hat irgendwann seit 1930 Hindenburg dann eben sogenannte Präsidialregierungen erlassen mit konservativen diesem Reichskanzlern, die dann auf der Grundlage von Präsidialerlassen sozusagen provisorisch die Republik regiert haben.
Hat nicht mehr funktioniert,
das Ding. Das hat nicht mehr funktioniert und das war auch in weiten Teilen der Bevölkerung so. Also das für uns ist ja heute eine Diktatur eine Horrorvorstellung. Für viele war das damals eine Hoffnung. Also eine nationale Diktatur, die jetzt diesen Hickhack dieser Republik, die sowieso nicht mehr funktioniert, endlich wegräumt. Das war damals für viele, also links wie rechts. Also es gab ja unterschiedliche Diktaturvorstellungen, also entweder eine linke oder eine rechte Diktatur. Die rechte hat halt die größere, sozusagen das größere Massenpotenzial dann letztlich entwickelt unter Hitler. Das war für viele sozusagen die Vorstellung, und das ist wieder die Lehre. Also so weit darf es gar nicht erst kommen, dass man sagt, naja, also die Republik funktioniert nicht mehr, die kommt nicht mehr mit den Problemen unserer Gesellschaft klar. Wir brauchen jetzt einen starken Mann, der hier mit aufräumt und Deutschland wieder sozusagen auf Vordermann bringt.
Also die hilft im Grunde internationalistisch zu denken, die Nationalgrenzen vielleicht als kulturelle Grenzen zu sehen, aber zu sagen, okay, Europa und internationalistisch drauf zu sein. Dieses völkisch-nationale hat ja irgendwo seinen Ursprung. Wo würdest du sagen, wo fing das an?
Ja, das beginnt im Grunde im späten 19. Jahrhundert mit der Erfindung des, ich sage mal in Anführungszeichen, Erfindung des Nationalstaates aus diesem alten Europa.
War ein willkürliches Konstrukt dann, oder?
Naja, willkürlich kann man nicht sagen. Natürlich ist die Basis, sind die großen Völker, die Deutschen, die Franzosen, die Italiener, das sind so die Protagonisten, die sozusagen diese Idee am stärksten mit verkörpern. Das ist der Versuch, diese aufkommende Moderne, den modernen Kapitalismus, die Massengesellschaft, die sozusagen aus alten sozialen Bindungen die Menschen herausführen, ja, jetzt wieder sozusagen eine neue soziale Heimat zu finden, das ist dann für viele der Nationalstaat. Das, was vorher vielleicht die Kirche war, die alten Monarchien, das wird jetzt der Nationalstaat. Ja, das ist im Radetzky-Marsch Josef Roth, gibt es ein wunderbares Zitat, ja, die Menschen gehen nicht mehr in die Kirche, sie gehen jetzt in nationale Vereine, der Nationalismus ist die neue Religion unseres Zeitalters. Also der Nationalstaat wird zu einer quasi religiösen Größe und daran orientieren sich die Deutschen, die Franzosen, die Italiener. Und das wird natürlich im Ersten Weltkrieg nochmal extrem übersteigert. Ja, und wir reden jetzt über eine Zeit unmittelbar nach diesem Weltkrieg. Und da ist es natürlich schwer, auch den Deutschen, die nun auch noch verloren haben, klarzumachen, wir überwinden jetzt unsere Probleme, indem wir uns den Franzosen und den Italienern öffnen. Das war einfach nicht vermittelbar.
Wann kam denn diese Blutlehre dazu? Dass man völkisch-national ist das eine, deutsch, aber was ist deutsch, dass das irgendwas mit Blut zu tun hat? Da wird es ja dann krude und schräg und ist ja schon der Anfang der Rassenlehre. Wie kam denn das dazu, dass man sagt, um zu definieren, was eigentlich deutsch ist?
Naja, also der ursprüngliche Gedanke war mal Sprache, Kultur. Ne? Das geht dann schon im Grunde bei Goethe los und sozusagen danach die Befreiungskriege. Deutschland ist da, wo die deutsche Zunge schallt. Das wird dann auch im späten 19. Jahrhundert mit der Rassentheorie, also eine völlig neue Pseudowissenschaft, die dann aber auch wissenschaftlich betrieben wird. Da kommt dieser Gedanke auf, diese großen Nationen, die Deutschen, die sozusagen auf die Germanen zurückgehen, die Franzosen, die auf die Gallier zurückgehen, all das hat also jahrhundertelange Tradition. Und da kann man auch sich nicht einfach einkaufen, indem man jetzt Deutsch lernt oder Französisch. Da sind wir dann schon beim Thema Antisemitismus. Also die jüdischen Deutschen, die also ja ganz wesentliche Beiträge zur deutschen Kulturnation beigetragen haben. Große Dichter, Denker, wichtige Unternehmer, Juristen, also in vielen Führungspositionen. Die gehören ausdrücklich bei dieser Theorie eben nicht dazu, weil sie nicht deutsches Blut verkörpern, weil sie eine andere Rasse sind, weil sie im Ausgang des Altertums einfach eingewandert sind in Europa.
Die sind die Feinde. Da zeigt sich, wie krude das ist eigentlich, ne? diese Theorie. Ne? Also, ja. Aber da hat es im Grunde schon angefangen. Also
das ist ja auch so, die Theorie des Nationalsozialismus ist einfach nur zusammengeborgt in den verschiedensten Ideologien. Da kommt der Antisemitismus, da kommt der klassische Nationalismus, sozusagen auch die Korrektur des Ersten Weltkrieges und der Niederlage, bis hin zum Begriff Drittes Reich. Wir haben gerade drüber gesprochen, das ist kein Nazi-Begriff. Das hat Arthur Möller-Vandenbroek in einem Buch von 1923, ein Vertreter der Konservativen, sozusagen diese Idee, Deutschland muss jetzt nach diesem verlorenen Krieg wieder stark werden und das dann in dem Dritten Reich nach Alten und Neuem Kaiserreich, sozusagen jetzt das Dritte Reich, auch das ist geborgt. Ne? Also es ist nahezu nichts am Nationalsozialismus, an seiner Ideologie, an Hitlers Weltbild, ist original Hitler oder nationalsozialistisch.
Selbst die Swastika, die haben sie ein bisschen gedreht und
ja, das ist alles. Einfach ein altes arisches, aus dem indischen Bereich und aus vielen Kulturen kommendes Symbol. Da hat man einfach zusammengesessen, irgendwann überlegt, also das ist ja oft kolportiert, was ist jetzt das Symbol unserer Bewegung? Ja, also wir brauchen eine rote Fahne, sozusagen, ne? Da sind wir wieder bei sozialistisch, aber natürlich nicht nur die rote Fahne, dann verwechseln die uns mit den Kommunisten, sondern einen weißen Kreis hinein und dann das Hakenkreuz als Symbol. Ja, also da sehen wir wieder diese enge Verzahnung dieser Ideen, linke, rechte Diktaturen, linke, rechte Ideologien. Also Nationalsozialismus ist keineswegs die Fortsetzung des Konservativen von vor 1914, überhaupt nicht.
Jetzt haben wir eine halbe Stunde über das Thema gesprochen, da könnten wir eigentlich schon eine ganze Nacht, einen ganzen Abend sprechen, allein über Kaliebknecht, Rosa Luxemburg, die linke Bewegung, über die Arbeiterbewegung, aber wir sind jetzt im Schnelldurchlauf mit der Hoffnung, dass sich vielleicht Menschen dafür interessieren, und das ist ja eine spannende Geschichte, weil es ja auch eine Interpretation ist. Nochmal zu der Grundsatzfrage, ein Historiker, eine Historikerin betrachtet die Zeitabläufe mit einem eigenen politischen Standpunkt oder mit einer gewissen Einstellung, sei sie humanistisch, sei sie irgendwie weltanschauungsmäßig geprägt, wie würdest du das sagen?
Nee, das lässt sich gar nicht vermeiden. Es gab ja im 19. Jahrhundert, bei den großen Historikern des 19. Jahrhunderts sozusagen die Theorie, dass der richtige wissenschaftliche Historiker natürlich absolut neutral einfach nur die Geschichte, so wie sie gewesen ist, aufschreibt. Das geht überhaupt nicht.
Das ist Quatsch, ne?
Ja, ich meine, derjenige, der das aufschreibt, der seinerzeit vor seinem Blatt Papier gesessen hat oder heute vorm Computer, der hat natürlich eigene politische, gesellschaftliche Vorstellungen. Der ist natürlich angehalten, wenn er seinen Beruf ernst nimmt, die so weit es geht auszublenden, aber das geht gar nicht. Ne? Also wir haben nun mal unseren Kopf und aus dem kommen die Ideen, und es gibt ja auch ausgesprochen Linke, es gibt eher Rechte, es gibt Liberale, es gibt konservative Historiker. Das halte ich auch für völlig legitim. Wichtig ist, dass man es nicht verschleiert. Ja? Also man sollte dann auch schon sagen, also aus welcher Ecke man kommt. Es gibt die großen Parteistiftungen, auch da gibt es nahestehende Historiker. Also das ist nicht das Problem. Wichtig ist, dass man dann seriös arbeitet, dass man sich auf seine Quellen beruft, dass man nicht Geschichtsklitterung betreibt. Also man muss unterscheiden zwischen einem eigenen politisch-gesellschaftlichen Standpunkt des Historikers und dann dem Schritt darüber hinaus, Geschichte sich zurechtzubasteln, wie es in die eigene Spielrichtung passt. Also da ist dann Schluss mit lustig.
Wie würdest du dich einordnen? Du bist ja sozialisiert, das heißt, du bist in der DDR groß geworden, hast ja auch geprägt, in diesem Land zu leben. Du bist 68, ich habe schon wieder vergessen.
Ja, 68er Jahrgang.
68er Jahrgang.
Also ein gutes halbes Jahrhundert jetzt.
Ah, da war ja die Sache in diesem Jahr. Letztes Jahr, oh verdammt. Das hast du erlebt und hast natürlich auch so ein DDR-Bildungssystem erleben dürfen. Und dann hast du die andere Seite erlebt. Das hat dich geprägt. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der DDR sozialisiert ist, erstmal grundsätzlich eine skeptische Haltung zu Macht, Staat, Nation und einem Gesellschaftssystem hat, weil er ja entwurzelt ist, beides schon erlebt hat oder vieles schon erlebt hat. Wie würdest du dich politisch einordnen lassen oder was sind deine Werte? Könntest du zusammenfassen?
Also meine Werte, die eben auch aus meiner Erfahrung von 1989, also ich war zum Zeitpunkt der friedlichen Revolution, die ja sich nun auch zum 30. Mal jährt, 20. Also das heißt, mittlerweile lebe ich nun die drei Fünftel in der Bundesrepublik. Aber trotzdem hat mich das natürlich geprägt, weil ich erlebt habe, wie ein solches, in dem Falle nun linkes Gesellschaftsexperiment.
War das links wirklich?
Naja, das ist eben jetzt die Frage. Es nannte sich sozialistisch, aber war letztlich auch in vielerlei Hinsicht eine Diktatur. Also da eiere ich auch gar nicht rum, da immer drum rumzureden, war die DDR nun ein Rechtsstaat oder nicht und hin und her. Also es gab viele Symptome bis hin zur Stasi, wo man sagen muss, oder die Grenzschießanlagen und ähnliches, da war es eine brutale Diktatur. Das hat mich geprägt und auch das Scheitern. Wir haben vorhin gesagt, ist der Kapitalismus nun sozusagen das Nonplusultra der Geschichte? Wir haben viele Jahrzehnte, also letztlich fast ein Jahrhundert mit der Sowjetunion oder ein knappes Jahrhundert, das Gegenmodell versucht umzusetzen in einem großen Teil der Welt, ja, die Sowjetunion plus Ostblock und einige Länder in der dritten Welt, das ist letztlich kläglich gescheitert, woran auch immer, das wäre jetzt die nächste Stunde, über die wir diskutieren können, aber das prägt einen natürlich und auf der anderen Seite wieder der blanke Kapitalismus des 19. Jahrhunderts kann es natürlich auch nicht sein. Also für mich war dann vor allen Dingen in den 90er Jahren auch noch relativ junger, suchender Mensch, sozusagen die soziale Marktwirtschaft, Demokratie, Rechtsstaat, das waren für mich die neuen Leitvorstellungen, wo ich sage, also da geht's den Menschen am besten. Ja, also wir haben ja nur den Kulturumbruch extrem gelebt von der späten DDR mit all ihren Problemen hin dann zur Bundesrepublik. Man hat natürlich auch sehr schnell sozusagen den Haken an der Sache gemerkt. Auch da gibt's viele, viele Probleme. Aber letztlich war es das System, das sich durchgesetzt hat und vermutlich nicht ganz ohne Grund. Und sozusagen da an den Symptomen zu arbeiten, diese Gesellschaft besser zu machen, auch den Rückfall den wir in den 90er und 2000er Jahren erlebt haben, langsam wieder in den älteren marktliberalen Kapitalismus mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Trotzdem sehe ich nach wie vor, also weder links noch rechts, eine Alternative zum heutigen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, das wirklich für mich plausibel ist. Also das ist sozusagen meine Grundhaltung, Rechtsstaat, Demokratie, die auch mit der eigenen Arbeit ein Stück weit mit zu verteidigen, die Gefahren in der Vergangenheit aufzuzeigen, die diesem für mich immer noch praktikabelsten Gesellschaftsmodell drohen können. Das ist so die Grundlinie meines Denkens.
Wie sieht es mit Grenzen, Nationalstaaten aus? Europa ist ja eine gute Idee, wenn es politisch funktioniert, und die kleineren Nationalstaaten scheinen ja nicht so die Chance zu haben. Wir sehen jetzt beim Brexit, bei anderen Sachen. Welche Rolle spielen Grenzen und Nationalstaaten, und wie sieht es mit Bünden aus, mit vielleicht auch einer Räterepublik, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaut? Wie siehst du da die Hoffnung von Gesellschafts- und Staatsmodellen?
Naja, also die Vereinigten Staaten von Europa, sozusagen dieses Modell, das man ja in den 70er, 80er Jahren oder im Grunde schon seit den 50er Jahren in den Grundideen im westlichen Europa hatte, das dann auch in der Euphorie der europäischen Vereinigung in den 90er Jahren wieder mal bei vielen Leuten auch aufgekommen ist. Diese Euphorie hat sich ja in den letzten Jahren sehr abgekühlt. Also da droht diesem Modell genauso wie grundsätzlich der Demokratie und der freiheitlichen Gesellschaft eben durch die ganzen Probleme von Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, weltweite Finanzkrisen, bis hin dann zur Flüchtlingsproblematik der letzten Jahre natürlich Gefahren. Und ich glaube, so ein europäischer Verbund jenseits der Nationalstaaten, der kann wirklich erst am Ende dieser Entwicklung stehen. Und vor allen Dingen auch in Europa, solange es ein so großes Wirtschafts- und Sozialgefälle gibt, also vom Balkan, von Ländern wie Rumänien, Bulgarien, bis hin dann zu solchen Ländern wie Luxemburg oder Deutschland, wo wirklich ein wesentlich höherer Lebensstandard herrscht. Also wir haben ja schon in vielerlei Hinsicht Freizügigkeit und haben dann auch teilweise mit dem Problem zu kämpfen. Also wirklich eine weitgehende europäische Vereinigung jenseits der Nationalstaaten, da müssen wir noch viel an Angleichung arbeiten. Da müssen auch sozusagen die Problematik der Außengrenzen muss bedacht werden, um die wahrscheinlich dauerhaften nationalen Eigeninteressen, auch die ja auch dann durch populistische Parteien gerne bedient werden, um die auszuschalten, damit dieses Experiment Europa nicht durch zu schnelle Schritte letztlich scheitert, was ich sehr schade fände. Also ich bin überzeugter Europäer. Ich finde es wunderbar, dass man durch unseren Kontinent reisen kann mit Personalausweis, dass man überall in vielen Ländern mit dem gleichen Geld bezahlen kann. Das finde ich wunderbar. Dass mein Sohn im Ausland studieren kann ohne große Anstrengungen, das ist alles super, und das sollte man nicht aufs Spiel setzen, indem wir jetzt zu schnell hier vorangehen.
Was heißt zu schnell vorangehen?
Naja, das Horrorszenario, das auch vor allen Dingen die Rechtspopulisten immer wieder an die Wand malen, ist sozusagen die Auflösung der Nationalstaaten. Ja, also die Deutschen, die Franzosen geben alle Kompetenzen an Europa ab, und dann bewegen wir uns auf Augenhöhe mit Bulgaren und Rumänen. Ja, dann werden wirklich alle Vorurteile mobilisiert. Wir müssen es schaffen vorher. Also der erste Schritt muss sein, vergleichbare oder am besten nahezu gleiche Lebensbedingungen, gleiche Rechtssysteme, gleiche Wirtschaftssysteme, gleiche Sozialsysteme, also bis hin zu Steuern und vielen anderen Ding mehr zu schaffen, bevor wir noch über einen weiteren Schritt der europäischen Integration nachdenken. Ja, und da ist einfach die Schere innerhalb Europas zu groß. Im Gegenteil, sie hat sich in den letzten Jahren Italien, Griechenland sogar eher wieder geöffnet. Da muss Europa erst stärker zusammenwachsen, in diesem Sinne, ehe es dann auch zusammengeschlossen werden kann.
1919 und 2019 Jubiläumsjahr Bauhaus Weimar. Wir reden ja, also ich weiß, Steffen, du redest nicht so gern über Weimar, weil das so weit weg ist, und über Jena schon gar nicht, ne? Weil du ja auch, du hast so einen koketten Lokalpatriotismus. Es gibt ja Leute, die sagen, der Lokalpatriotismus ist der kleine Bruder des Nationalsozialismus. Man soll nicht so patriotisch sein, aber das kann man dir wahrscheinlich nicht ausreden. Trotzdem reden wir jetzt mal über Weimar. Da ist das Bauhaus entstanden, da ist die Weimarer Republik, hat sich konstituiert, hätte auch Erfurt sein können, die haben sich auch mit beworben.
Ja, genau. Also wir beide wissen natürlich, dass das immer mit Augenzwinkern geschieht. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich ganz klar Erfurter Lokalpatriot, und auch beim Thema Bauhaus ist das überhaupt kein Problem, weil wir hier in Erfurt viel mehr Bauhausarchitektur haben als in Weimar. Aber zurück zur Gründung. Natürlich, Weimar ist ein nationaler Erinnerungsort seit der Goethezeit, aber es steht eben auch auf der UNESCO-Welterbeliste für seine Bauhausstätten. Ja, das ist völlig unstrittig. Also die Gründung des Bauhauses im April 1919 durch Walter Gropius, initiiert noch damals vom Freistaat Thüringen. Es war ja eine staatliche Hochschule, also eine Landeshochschule. Hochschule, keine nationale Hochschule. Also im Grunde ist es auch ein Verdienst Thüringens, nicht nur nicht der Stadt Weimar, sondern des Landes Thüringen, diese Bauhausgründung. Das war natürlich, man bezeichnet es heute als Wiege der Moderne, also ein ganz massiver Umbruch, ja, also Architektur, Design, Kunst. Viele von diesen Entwicklungen gab es auch schon vorher, also bis hin zum Expressionismus, aber eben mit der Novemberrevolution, mit der Neuen Republik war es jetzt möglich, diese künstlerischen Neuansätze jetzt ganz breit auch in Form einer neuen Hochschule umzusetzen. Und da war Weimar sozusagen der Hotspot in den 20er Jahren, völlig neue Ideen, zumindest bis 1925, bis man dann aus dem konservativen Weimar vertrieben wurde. Das ist Weltkultur und steht nicht umsonst auf der UNESCO-Welterbeliste. Mhm.
Aber die Bauhäusler, was ja die klassische Moderne eigentlich bezeichnet, hatten es nicht leicht. Es war dann später, also man kann das vergleichen, bevor das KZ Buchenwald ein eigenes Krematorium hatte, wurde das ja noch im Weimar Krematorium verbrannt und da sind die Leichenwagen unabgedeckt durch die Stadt gefahren. Und da hat die Weimarer Bevölkerung sich aufgeregt und gesagt, könnt ihr das nicht abdecken? Unsere Kinder sollen doch die Leichen nicht sehen. Beschreibt also ein bisschen eine gewisse Haltung zu dieser Zeit. Vorher auch die Bauhäusler, das waren ja die, jetzt würde man sagen, die Zecken, also diese versifften, komischen Typen, diese irgendwelche Revolutionäre. Also die Bauhäusler, jetzt werden sie groß gefeiert, aber die wurden nicht nur belächelt, sie wurden beschimpft und hatten es überhaupt nicht leicht, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Zum Teil auch ein bisschen selbstgemacht in dem Sinne. Also sie waren, wie auch ein Künstler ja eigentlich sein muss, provokativ.
Und sehr politisch,
oder? Sehr politisch. Also ja, wobei Walter Gropius und viele gesagt haben, also wir sind keine Linken, sondern wir sind eine Kunstschule, eine Designschule. Also man hat sich schon versucht, politisch da jetzt nicht einordnen zu lassen, aber die Grundtendenz war natürlich ganz klar.
Nicht alle, da waren schon
links einige. Links und republikanisch, ja, also die Hochschulleitung hat versucht, sozusagen da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber ganz klar, das waren junge Leute, die haben nachts nackt in der Ilm gebadet. Das wäre selbst heute noch ein Thema. Damals in so einer konservativen Gesellschaft der 20er Jahre, die noch geprägt ist in den Köpfen vom Kaiserreich, ja, als die Frauen mit Riesenröcken rumgelaufen sind und im Bad es Männer- und Frauenbäder gab, plötzlich kommen da so junge Leute in merkwürdigen bunten Sachen und
die Frauen baden da nachts nackt.
Die Frauen haben kurze Haare, lange bevor das in den 20er Jahren Mode wurde.
Und Männerklamotten angezogen.
Ja, und dann baden die nackt in der Ilm und machen dann irgendwelche Festivitäten und öffentlichen Feiern, alles Dinge, die damals sozusagen auch ganz bewusst provokativ waren. Das muss man natürlich auch sagen. Also ich meine, die wussten schon, was sie da machen, dass sie damit sozusagen den Spießbürger, wie sie es ja auch ganz, ganz dezidiert genannt haben, ärgerten und sie sind da auf Provokation gefahren und da sind die Bürgerlichen, die Konservativen dann auch voll drauf eingestiegen und so hat man es eben dann auch durch die politische Entwicklung von 1921 bis 1923 hatten wir eine Linke, eine SPD-USPD-Regierung unter August Fröhlich in Thüringen, die hat das Bauhaus gestützt, finanziert. Dann 1924 hatten wir die erste konservative Regierung, die von den ersten Nazis mit unterstützt wurde, getragen wurde. Also die waren noch nicht in der Regierung, aber wurden mit gestützt und das hat natürlich dann innerhalb weniger Monate dazu geführt, dass dem Bauhaus die Mittel größtenteils gestrichen wurden und dann ist man 1925 nach Dessau umgezogen. Also ganz klar eine politische Entscheidung. Thüringen wird jetzt sehr viel stärker konservativ. Das ist auch der erste Schritt zum NS-Mustergau, wie ich es mal genannt habe. Und damit ist das Bauhaus in Thüringen Geschichte.
Und wenn man durch Weimar läuft, sieht man ja kaum klassische Moderne, sieht man kaum Bauhausarchitektur. Hingegen, wenn man durch Erfurt läuft, dann springt einen die klassische Moderne in ganz hervorragender Art und Weise ja förmlich an. Und das ist ja, also wenn man im Hanseviertel ist, kommt man ja aus dem Staunen gar nicht mehr raus, dass da die Hamburger Architekten mit einem Wohnungsbauprogramm klassische Moderne umgesetzt haben. Ist nicht unbedingt Bauhaus, aber klassische Moderne. Und wenn man durch Erfurt läuft, ist es fantastisch, wenn man ein Auge dafür hat.
Naja klar, ich meine, das ist also zum einen Weimar geprägt durch ein konservatives Bildungsbürgertum. Da wollte keiner, weder ein Privatunternehmer noch ein Geschäftshaus, diese Bauhausarchitektur. Ne? Also die gibt es faktisch, also bis auf das Haus am Horn, diesen Musterbau von 1923, gibt es dort so gut wie keine Bauhausarchitektur. In Erfurt, damals schon eine Großstadt von 130.000 Einwohnern, gab es genügend liberale, offene Unternehmer oder auch Bürger, die sich das gebaut haben oder eben Wohnungsbauunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, die eben dann die Ostvorstadt gebaut haben, aber auch vier oder fünf Musterbeispiele am Anger. Ja, da ist es ja für mich immer noch, wer fragt, ne, was ist denn, warum war denn das so spektakulär, wieso haben die sich alle so aufgeregt über diese dieses Bauhaus. Da muss man sich nur auf den Anger stellen, sich die heutige Sparkasse anschauen. Ja, diesen klassischen Bau aus den späten 20er Jahren, die Sparkassenzentrale heute am Anger, die steht zwischen zwei Gründerzeitprachtbauten. Ja, Historismus, überladene Fassaden, natürlich ein Schrägdach. Dazwischen dann dieses Bauhausgebäude mit einer klaren, hellen Fassade, mit Flachdach, ohne jeden Fassadenschmuck. Also da sieht man diesen extremen Bruch in der Architektur und auch in dem, was da sozusagen an künstlerischer Idee dahinter steckt. Und dann weiß man, das war für viele, für die große Bevölkerungsmehrheit damals ein extremer Bruch. Und bis da sozusagen der mentale Hypergang irgendwann abgebaut ist, also die Menschen, für die große Mehrheit war das damals was völlig nicht nur Neues, sondern undeutsch. Ja, das war entartete Kunst. Also diese Begriffe kommen nicht von den Nazis ursprünglich. Also
die Nazis haben sich auch das alles wieder genommen und
dieses Thema natürlich mit großem Erfolg geritten, aber das war Gemeingut bis weit in die Sozialdemokratie hinein.
Auch das Wort entartete Kunst.
Ja. Also das wurde natürlich dann von denen sozusagen besetzt, aber dass dieses Bauhaus, man hat es dann diffamiert, diese Bauweise kommt ja tatsächlich aus dem Orient, das geht ja weit bis in die Vorgeschichte zurück, dieses praktische ohne Schrägdach, also das sozusagen dieses Semitische, man hat es ja auch als jüdisch-semitisch diffamiert und das damit plausibel gemacht, dass natürlich im Orient oder überhaupt auch heute dort natürlich noch diese typische Flachdach, begehbares Flachdach, klare Fassaden, einfach auch aus klimatischen Gründen, ne? Ohne Schrägdach und das hat man damit verunglimpft, das gehört nicht nach Deutschland, das gehört nicht in ein Kulturland, sondern das gehört irgendwo in den Orient, das ist da bei den Juden in Israel, aber nicht hier in Deutschland und das war offensichtlich für viele plausibel, hat wesentlich mit zum Erfolg zunächst der Konservativen und der Völkischen und später dann auch der Nazis beigetragen.
Mhm. Ja, und Bauhaus war natürlich nicht nur Architektur, nicht nur das Bauen, das war ja viel mehr. Das war ja, man könnte sagen, eine Kunstrichtung, eine politische Richtung, die man gar nicht so richtig greifen kann. Aber sie war fortschrittlich, würdest du das sagen?
Sie war fortschrittlich, auf jeden Fall natürlich auch, wie das manchmal so ist bei solchen neuen Bewegungen, auch mit einem, ich will nicht sagen diktatorischen Impetus, aber sowas Missionarisches hatte das Ganze schon. Und so wie die Häuser von außen aussahen, sahen sie auch von innen aus, vor 1914 oder sagen wir vor der Gründung des Bauhauses. Das heißt, das Plüschsofa, die gute Stube, der röhrende Hirsch an der Wand. Und das kann man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen den Leuten ausreden. Ja? Ihr habt jetzt plötzlich nur noch schöne, einfarbig gestrichene Wände und habt dann abstrakte Kunst an der Wand hängen, die ganz praktische eingerichtete Küche, also alles ganz rational, ohne jeden Schnickschnack. Das wollte die große Mehrheit der Menschen nicht. Also wir haben vor 10 Jahren im Stadtmuseum eine große Ausstellung gemacht und haben das dann mal versucht auf den Punkt zu bringen und wir haben es dann genannt Außenquadrat in Biedermeier. Ja, also sprich, diese neue Architektur, diese neue Kunst, die Innenausstattung, das Design, alles, was so rund ums Bauen dazugehört, das ist bei der großen Mehrheit der Menschen, die man damit beglücken wollte, auch die kleinen Menschen. Ja, die Idee war ja, für die große Masse der Arbeiter und der kleinen Bürger bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, quadratisch praktisch gut, möglichst in Fertigteilbauweise, mit die Einbauküche ist eine Erfindung des Bauhauses. Und das haben viele Leute überhaupt nicht gewollt. Die wollten ihre schöne alte gute Stube, ihr Plüschsofa und ihre Wohnung. Küche, wo die ganze Familie um den Tisch sitzt und die wollten nicht die praktische kleine Einbauküche. Also das muss man immer mitdenken, wenn man sich fragt, warum ist dieses tolle Bauhaus, das wir heute hier so feiern als klassische Moderne, warum ist das bei den Zeitgenossen nicht so angekommen, wie man sich das eigentlich vorstellt?
Feiern wir in Erfurt die klassische Moderne angemessen? Das Erbe ist ja da. Und jetzt kommen wir wieder zum heikelsten Punkt, wo du dich natürlich unbeliebt machst bei Leuten, die kulturpolitische Entscheidungen treffen. Machst du ja gerne. Ich sehe ein großes Grinsen. Er legt sich gern an, streitet sich auch mal. Dr. Steffen Rassloff, was mir persönlich gut gefällt, das Erbe dieser Stadt, da können wir ja also von Stasi-Besetzung, die erste Stasi-Besetzung 1989, wir können von der Uni-Gründung reden, wir können das Bauhauserbe besprechen, da sind wir gerade dabei. Gehen wir selbstbewusst und angemessen damit um oder ist es eher so, wenn man an Bauhaus denkt, dann Dessau und Weimar im Blick hat?
Also ich will mal so sagen, beim Thema Bauhaus und Weimarer Republik wird es dies Jahr eine ganze Reihe Impulse geben. Die klassische Moderne, das, was wir angesprochen haben, die moderne Architektur, dort wird es eine Ausstellung geben, Führung geben, die Touristinfo vermarktet Erfurt ja auch Stadt als Stadt der Moderne. Es wird im Angermuseum Ausstellung geben, unter anderem zu Margareta Reichert, muss es richtig heißen, also eine bedeutende Bauhäuslerin, die vor allen Dingen durch ihre Webarbeiten bekannt geworden ist. Ja, also da wird es Ausstellungen geben. Das Margareta Reichardt Haus in Hochheim ist ein Stück weit saniert worden. Also das Erbe ist nicht völlig aus dem Blick. Natürlich kann man dann immer streiten, muss man da mehr machen, kann man da Erfurt noch mehr in den Vordergrund stellen. Jetzt im Bauhausjahr sehe ich es nicht so akut. Da wird einiges passieren und da ist einfach auch sozusagen Weimar dann schon der wichtige Ort. Da kommen wir nicht dran vorbei. Ich sehe es dann eher in anderen Bereichen, wenn wir an das Jahr 2017, Lutherjahr denken. Also da hat sich Erfurt in meinen Augen deutlich unter Wert verkauft als Lutherstadt. Also, aber grundsätzlich sehe ich schon die Tendenz, dass Erfurt, das will ich gar nicht an einzelnen Personen oder Institutionen festmachen, aber dass wir uns da manchmal schon unter Wert verkaufen, was unser historisches Erbe betrifft.
Mhm. Du bist ja im Vorsitzenden oder im Vorstand vom Geschichtsverein, vom Erfurter und kappelst dich ja doch schon immer mit kulturpolitisch Verantwortlichen. Jetzt hast du ja die Causa Tübers Knoblich verfolgt, auch die Diskussion um die Museumslandschaft, um das Reformieren, um das Umwälzen. Und da ist ja schon immer mal die Museumslandschaft im Gespräch gewesen. Selbst Andreas Bausewein, der ja laut TA als kulturfern gilt, hat es natürlich zurückgewiesen und gesagt, ja, Kultur soll jetzt eine größere Rolle spielen. Deswegen auch seine Nominierung von Tübers Knoblich und er will die Kultur in den Vordergrund rücken. Und er hat auch die Museumslandschaft angesprochen, dass die mehr Leute ansprechen soll, dass sie moderner und aufgeräumter daherkommen soll. Läuten bei dir da die Alarmglocken, wenn du sowas hörst oder sagst du, oh ja, Veränderung ist eigentlich immer gut in der Museumslandschaft?
Naja, die Botschaft an sich kommt natürlich erstmal recht positiv daher. Man muss natürlich aber sehen, unser neuer Kulturdezernent, Tübers Knoblich, Dr. Tübers Knoblich, der das Ganze jetzt bewerkstelligen soll. Natürlich Alarmglocken schon. Also wenn ich von neuen Museumskonzept höre, dann wissen das in vielen anderen Städten, in vielen anderen Regionen, auch noch extern. Also es war die Rede davon, dass externe Gutachter hier auch mitarbeiten sollen, ein Gutachten vorlegen sollen. Das ist dann oft, also ich will nicht sagen, dass das jetzt in Erfurt so der Fall ist, das kann ganz anders sein, aber oft auch sozusagen die Möglichkeit, unliebsame Entscheidungen wie Museumsschließungen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben das Forum Konkrete Kunst, wir haben das Museum Neue Mühle bereits verloren, das Geschichtsportal Grönbacken hier nicht weit entfernt in der Michaelisstraße, das ein zentrales Ziel war, ist nie zustande gekommen. Also es ist nicht so, dass hier alles am besten ist und wir dürfen nicht vergessen, dass Herr Knoblich als Kulturdirektor die letzten 7 Jahre diese Museumslandschaft verantwortet hat. Also wenn das heute so schlimm ist und dass man da aufräumen, ausmisten muss und dann räumt er sozusagen seine Vergangenheit ein Stück weit mit weg. Also das gehört zur Ehrlichkeit dazu und ja, ein Stück weit läuten dann schon die Alarmglocken auch bei mir als Vorsitzender des Fördervereins Stadtmuseum, wo ich sage, ja, also die Museen haben ja nicht in den letzten Jahren schlechte Arbeit gemacht, die Mitarbeiter, sondern sie hatten einfach nicht die Möglichkeiten, weder die finanziellen noch die personellen. Und wenn man jetzt die Erfurter Museumslandschaft auf Vordermann bringen will, moderner machen will, schöner, besser machen will, wie das Herr Bausewein und Herr Knoblich ankündigen, dann heißt das für mich auch, dass man den Museen wieder die Möglichkeiten geben muss. Ja, also wie soll ein Stadtmuseum, ein Angermuseum, wie sollen die große, überregional wahrnehmbare Arbeit leisten, wenn sie weder die finanziellen noch die personellen Möglichkeiten haben? Mhm. Also da bin ich gespannt, was sich in nächster Zeit tut. Da werden wir, denke ich, auch wieder drüber reden.
Wenn Menschen jetzt Lust haben, weiter zu lesen, weiter zu recherchieren, können sie eine deiner vielen Veröffentlichungen sich anschauen. Bauhaus, Moderne und so weiter. Weimarer Republik hast du ein Buch rausgebracht. Das ist noch zu haben. Bürgerkrieg und Goldene 20er. Erfurt in der Weimarer Republik. Da ist schon der Fokus in diesem Buch auf Erfurt gelegt oder geht es da allgemein um die Weimarer Republik?
Nein, das ist ganz konkret ein Buch über die Zeit der Weimarer Republik in Erfurt. Das ist auch im Jahre 2009, damals zum 90. Jubiläum entstanden. Das ist mittlerweile eigentlich im Handel längst vergriffen, aber es war damals auch das Begleitbuch im Stadtmuseum. Deshalb gibt es noch ein paar Restexemplare im Stadtmuseum in der Johannesstraße. Dort ist das noch käuflich erwerblich, wen es interessiert. Ja, weitere Informationen auch über das Jubiläum, über das Bauhaus, die Nationalversammlung, über Erfurt in diesem Kontext findet man auf der Internetseite erfurt-web.de. Ja, das ist eine Internetplattform, so ähnlich wie Wikipedia, die sich rund um die Erfurter Geschichte und Kultur dreht. Dort bin ich auch mit aktiv. Also das ist so eine Fundgrube für alle, die sich rund um Kultur und Geschichte in Erfurt interessieren.
Das ist im Grunde das Erfurt-Geschichts-Wikipedia von dem Geschichtsverein auch koordiniert, erfurt-web.de. Du bist der Vorsitzende vom Geschichtsverein.
Stellvertretend.
Keine Amtsanmaßung. Nein, ist auch egal, du machst da mit und bist aktiv, das ist ja das Wichtigste. Und wir machen das wie immer an dieser Stelle, die Mitarbeit auch von jüngeren Leuten ist durchaus erwünscht, gewollt. Wann und wo trefft ihr euch? Wie kommt man an euch ran?
Also das Einfachste ist über diese Seite erfurt-web.de. Dort findet man gleich auf der Einstiegsseite die Internetplattform des Geschichtsvereins. Dort findet man alle Veranstaltungen, unsere Montagsvorträge, das Geschichtskränzchen. Das klingt ein bisschen altertümlich, das heißt aber einfach, dass dort Vorträge in etwas zwanglosem Rahmen gehalten werden. Es gibt am 6. April eine große Fachtagung in der Andreasstraße über das 20. Jahrhundert in Erfurt und die Schlüsseljahre 1919, 49, 89, also auch aktuelle Themen immer mit dabei, gemeinsam mit der Gedenkstätte Andreasstraße. All das findet sich dort auf der Internetseite oder aber auch, wer es analog möchte, jederzeit im Stadtmuseum. Dort ist die Geschäftsstelle des Vereins. Dort findet man unsere Publikationen im Angebot, im Stadtmuseum, im Museumshop, an der Kasse. Dort kann man sich auch entsprechende Informationen holen. Da liegen unsere Flyer aus. Also entweder übers Internet, erfurt-web, oder übers Stadtmuseum oder einfach Leute wie mich ansprechen. Ja,
dieses Stadtmuseum ist in der Johannesstraße.
Genau, Johannesstraße 169.
Ja, ganz kurz, diese Fassade, die ist ja faszinierend. Wie ist die Grenze, die Geschichte in zwei Sätzen erzählen, Neva?
In zwei Sätzen schon. 1609 ist so ein Baubeginn, also ein wunderbarer Renaissancebau, also eine Bauweise, die in Erfurt relativ selten ist, weil viel ins Mittelalter zurückgeht oder dann ins 19. Jahrhundert. Also ein wunderbarer Bau, ein Weithändlerbau von Paul Ziegler, also einer von diesen reichen Weithändlern, die dieses Blaufärbemittel im Mittelalter und in der frühen Neuzeit vertrieben haben. Also ein Symbol für das reiche Erfurter Bürgertum des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Und in diesem herrlichen Haus befindet sich das Erfurter Stadtmuseum, das die Stadtgeschichte Erfurts, die Lutherstadt, die Universitätsstadt, die moderne Großstadt skizziert.
So, mein lieber Steffen, jetzt abschließend noch so ein Thema, ne, wo ich sage, das machst du ja nicht so gerne. Du musst ja aus beruflichen Gründen, aus fachlichen Gründen Bier trinken. Ne? Also das fällt dir schwer, weil das ist ja bitter und schmerzt die Wirkung, das schmeckt dir auch nicht. Also musst dann auch gezwungen Bier zu trinken. Das ist ein hartes Kapitel.
Ja, das ist ein hartes Kapitel. Das hat mich vor allen Dingen auch im vergangenen Jahr begleitet, denn im September hat im Erfurter Stadtmuseum die Sonderausstellung eröffnet. Es braut sich was zusammen, Erfurt und das Bier. Ne? Wunderbarer Titel, da haben wir lange dran gearbeitet, monatelang. Es braut sich was zusammen. Also eine wunderschöne Ausstellung des Stadtmuseums. Ich habe da als Fördervereinsvorsitzender natürlich auch mit bei der Recherche massiv nachgeholfen. Ne? Wir haben Brauereien besucht. Es waren teilweise wirklich aufwendige ehrenamtliche Veranstaltungen. Bis hin zur Eröffnung, also ungelogen, im September die Eröffnungsveranstaltung war die am besten besuchte, die wir in den letzten 20 Jahren im Museum hatten. Mhm. Es gab natürlich angekündigterweise auch Freibier, weil wir unterstützt wurden von großen Brauereien. Flachs beiseite, es ist eine sehr schöne Ausstellung.
Bis
Ende Januar zu sehen, wird vielleicht sogar nochmal verlängert. Also jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Wochen ist man immer noch richtig im Stadtmuseum, kann sich das anschauen, gibt auch einen Katalog dazu. Wirklich vom alten Orient, von den ersten Bieren bis zum modernen Brauwesen in Erfurt, bis hin zur Heimathafenbrauerei, die heutige Brauereitradition, die ja jetzt erfreulicherweise wieder in einer neuen Brauerei in Erfurt präsent ist. Dort ist alles zu finden. Es gibt auch Veranstaltungen dazu, kann man auf der Internetseite des Stadtmuseums sich anschauen, Vorträge zur Biergeschichte, zum mittelalterlichen Brauwesen, die Biereigenhöfe. Also wer sich mit Bier beschäftigen möchte, theoretisch, praktisch, also es gibt natürlich auch entsprechende Kostproben in der Ausstellung, beziehungsweise im Museumshop. Also die Biersorten, also bis hin zum traditionellen Erfurter Schlunz, das ist dort auch
vorrätig. Lieber Steffen, der Streit um das Schlunzbier. Schlunz ist ja keine eigene Marke, Sorte, sondern es war die Oberbezeichnung für so ein schlunziges Bier. Es kann keiner das Schlunzrezept haben, kann man das so sagen? Das Schlunzrezept gibt es nicht?
Das ist richtig. Es gibt jetzt nicht das Schlunz von 1500 oder 1800 irgendwas, aber es ist eine schon klar definierte Biersorte. Ja, so wie Pilz, wie Helles oder wie Weißbier. So war im Schlunz ein dunkles, obergäriges Bier. Also das im Grunde das Gegenteil zum Pilz. Ne? Also zu dem, was dann so im 19. Jahrhundert als Pilz sozusagen auf dem Vormarsch war. Und insofern ist das, was im Stadtmuseum dort heute unter einem leider anderen Namen als Erfurter Urbier angeboten wird von der Heimatreifenbrauerei, das ist schon das, was auch nach einem Originalrezept aus dem frühen 19. Jahrhundert dort gebraut wurde. Also ein dunkles, kräftiges Bier, das ist Schlunz in der Tradition seit dem Mittelalter.
Bevor du dich jetzt reinsteigerst bei dem Thema, beschließen wir das. Wir können ja diesen Streit vielleicht weitermachen. Wir haben demnächst eine Sondersendewoche, wo es um Küche, um Ernährung, ums Essen, ums Trinken geht. Und vielleicht können wir bei dem Thema ein Streitgespräch über Schlunz, was ist eigentlich Schlunzbier und wer darf den Namen tragen, mal machen. Ist ja auch Geschichte, in dem Sinne ganz praktisch erlebt und durch die Gele geflossen. Das war Dr. Steffen Rassloff. Eine Stunde haben wir geplaudert. Wer nachlesen will und Kontakt zu Dr. Steffen Rassloff haben will, geht auf erfurt-web.de. Und ich hoffe, dass du wiederkommst, weil das Thema Wir haben jetzt viele Sachen gar nicht erschöpflich behandelt. Ich bedanke mich bei Steffen, bei Dr. Steffen Rasloff. Tschüss, Steffen.
Jo, tschüss.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.